Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montagmorgen, dem 27. Mai 2024. Bitte verzeihen Sie, am Freitag hatte ich Übermittlungsprobleme, das lag nicht am Internet in Dresden, sondern es lag an einer falschen Kameraeinstellung in meinem Handy. Ich hatte einfach eine zu hohe Auflösung da drin, sodass die Übertragung der Daten mehr Zeit in Anspruch nahm, als dies gut war für die Einhaltung der entsprechenden Termine. Also Verständnis bittend und um Verzeihung bittend gebe ich hier die Gründe an. Ich habe auch gehört, dass da eine Sendung abgeschnitten worden sei am Schluss, als ich zum Thema Srebrenica gesprochen hätte. Ich werde das nachtragen in dieser Ausgabe. Doch zuerst noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Wir haben weitere interessante, brisante Videos aufgeschaltet, unter anderem das große Gespräch, schon weit über 80.000 Mal angeschaut, mit Günther Verheugen, dem früheren EU-Kommissionsvizepräsidenten, und Petra Erler, der Konfliktforscherin und Spezialistin für internationale Beziehungen. Sie haben ein Buch über den Ukraine-Krieg geschrieben, eine andere Sicht, sehr kritisch auch gegenüber der Politik des Westens, gegenüber der Politik Deutschlands und der Europäischen Union. Und ich habe Petra Erler und Günther Verheugen mit den gängigen Klischees und Argumenten konfrontiert, die herumgeistern: Zeitenwende, Putins neo-imperialer Krieg, all diese Dinge. Und sie haben dann aus ihrer Sicht sehr faktenhaltig erwidert, also eine Argumentations- und Diskussionshilfe auch in aufgeregten Zeiten. Bin sicher, dass Sie das, wenn Sie das Thema interessiert, mit Gewinn anschauen können. Dann auch bemerkenswert und für mich ein Höhepunkt der letzten Woche. Ich durfte ein Gespräch moderieren mit den beiden Schriftstellern Uwe Tellkamp, Gewinner des Deutschen Buchpreises, mit seinem Schlüsselroman aus DDR-Zeiten, erinnernd an DDR-Zeiten, Der Turm, und Lorenz Jäger, der ganz große Feuilletonist und Autor, sehr erfolgreich mit seinen Sachbüchern über deutsche Philosophen. Er hat ein neues Werk verfasst, Die Kunst des Lebens, die Kunst des Sterbens, eine Auseinandersetzung mit den letzten Fragen. Und das war natürlich auch das Thema unseres Gesprächs. Über dem Abgrund schaukelt die Wiege und der platte Menschenverstand sagt uns, dass das Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist. Ein berühmtes Zitat von Wladimir Nabokov. Also wir sind gehalten, das Beste aus dieser kurzen Zeitspanne zu machen, die uns auf Erden gegeben ist. Und wie schafft man das? Was ist sozusagen die richtige Einstellung? Und Lorenz Jäger bringt in seinem brillanten Buch keine Handlungsanleitungen, keine Tipps gewissermaßen, aber er durchforstet die abendländische, ja nicht nur die abendländische, auch die morgenländische Geistes- und Philosophiegeschichte, die Religionsgeschichte, um hierauf Antworten zu finden. Und es ist uns am Schluss sogar gelungen, einen Bogen zu spannen von der Bibel zum Italo-Western. Lassen Sie sich überraschen. Uwe Tellkamp übrigens einer der ganz großen Western-Experten. Das haben ja erst die allerwenigsten gemerkt. Auf unserem Online-Kanal oder auf YouTube können Sie dieses Gespräch über die letzten Dinge mit Lorenz Jäger und mit Uwe Tellkamp sich zu Gemüte führen. Großen Dank an dieser Stelle an Susanne Dagen, die unermüdliche Kämpferin vom Buchhaus Loschwitz in Dresden, dieser Kultur- und Geistesoase, in die ich so gern immer wieder zurückkehre. Dann haben wir Wahlen in Thüringen, Kommunalwahlen, also Lokalwahlen gewissermaßen in Thüringen für Parlamente und Regierungen. Und die Resultate liegen zum Teil schon vor, ist noch nicht alles ausgezählt. Und natürlich hat man da gebibbert auf Seiten der offiziellen Meinungsmacher in Deutschland. Natürlich mit Blick auf die AfD, wird sie durchmarschieren? Ist das der Anfang vom Ende, Untergang des Abendlandes? das etwas apokalyptische Töne haben da Einzug gehalten. Die Politik der Apokalypse übrigens in Deutschland derzeit ein ganz großes Problem, wenn sie natürlich von Politikern regiert werden, die immer gleich mit dem Weltuntergang kommen, sei es bei Corona, sei es bei Klima, sei es bei den Parteien. Also wenn sozusagen die eine Oppositionspartei gewählt wird, dann sind die wieder in der Nazi-Zeit und solche Verrücktheiten, die da erzählt werden. Das führt natürlich dazu, dass sie überhaupt keine sachliche Debatte mehr haben, sondern alles ist emotional aufgepeitscht. Nun stelle ich fest oder glaube ich festzustellen, dass die deutschen Medien da etwas Wunschdenken angelegt haben heute Morgen. Ich lese nämlich Titel zu diesen Wahlen in Thüringen. Kein Durchmarsch der AfD, kein Durchmarsch. Durchmarsch, das soll ja an die Marschkolonnen, merken Sie schon die Sprachprägung, erinnern. Allerdings, wenn wir das etwas nüchterner betrachten, also kein Durchmarsch, das würde heißen, ja, kein Grosserfolg für die AfD. Wenn ich da die Landkarte anschaue, mir die vorläufigen Resultate im Vergleich zu 2021 anschaue, oben die neuen Resultate, unten die alten, also unten ist 2021 schwarz, das ist die CDU, rot, das ist rot, das sind die Linken, oben haben sie plötzlich, das sind eben die vorläufigen und bis jetzt ausgezählten Gemeinden, haben sie sehr viel blau. Also hier sieht das doch nach einer deutlichen Wähler-Akzentverlagerung aus in Thüringen zugunsten der AfD. Die Medien allerdings konzentrieren sich darauf, die Exekutivposten, also die Regierungsposten zu vermelden, Bürgermeisterposten, Landratsposten und so weiter. Aber da ist es naturgemäß für eine Oppositionspartei natürlich schwieriger durchzumarschieren, weil die anderen entsprechend durchzustoßen, muss ich sagen, sehen Sie, habe ich mir auch schon anstecken lassen, zu gewinnen, weil die anderen spannen natürlich dann gegen die Oppositionellen zusammen. Also doch ein beträchtliches Vorrücken da der AfD, die da überall gewonnen hat. Und der Vorwurf, da, der da im Raum steht, ja, dieses Thüringen ist eben auch sein Herz der Finsternis der Rechten. Ich glaube, das kann man vergessen, das muss man auf die Seite wischen. Thüringen, habe ich mir sagen lassen, von Leuten, die mehr davon verstehen als ich, Thüringen, sozusagen die Schweiz, Deutschlands in der Mitte gelegen, ist ein bodenständiges Bundesland. Das sind keine Extremisten, die Thüringer. Und wenn sich da etwas verlagert, wenn sich da etwas verändert, dann sollte man das eben ernst nehmen. Man sollte es versuchen zu verstehen und nicht gleich reflexhaft zu diffamieren. Israel, auch eine fürchterliche, uns begleitende, abgründige Geschichte. Die Nacht in Ost, 80.000 Israelis protestieren in Tel Aviv gegen Netanyahu. Wichtig, sie haben also in Israel eine sehr lebhafte Debatte um die Politik der Regierung. Und ich habe dazu auch einen Film gemacht, ein Interview mit unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Es gab nämlich Raketenangriffe am Wochenende auf Tel Aviv und Pierre Heumann berichtet sehr aktuell aus dieser neuen Konfliktausweitungszone Tel Avivs. Und er erklärt diese Proteste so, er sagt, die große Kritik an der Regierung Netanyahu ist eben die, dass die Leute ihm vorwerfen, er habe keinen politischen Plan, der über diesen Krieg hinausweise. Er sei sozusagen komplett in diesem Krieg gefangen und damit und auch gefangen etwas in dieser rechten Regierung und man wolle hier, man fordere, man verlange von ihm politische Perspektiven, nicht einfach nur eine Kriegsführung. Interessanterweise, und das habe ich ihn auch gefragt, ist in Israel die Kritik an der Art und Weise der Kriegsführung, die ist nicht so ausgeprägt wie bei uns, wo die ja hochlodert. Und das habe eben damit zu tun, dass die Israelis der Auffassung sind, dass Netanyahu im Grunde gar keine Alternative gehabt hatte. Nach diesem Terroranschlag vom 7.10., nach diesem Massaker, an das man sich immer weniger zu erinnern scheint, diesen fürchterlichen Angriff der Hamas, die da gewütet haben, die Israeli abgeschlachtet haben, Frauen vergewaltigt haben, also wirkliche fürchterliche Gräueltaten verübt haben und dann auch noch Geiseln verschleppten in ihre Bunkeranlagen, in ihre unterirdischen Tunnels. Und die Israelis sagen, ja, wie wollen wir uns denn wehren gegen so einen Feind, der diese Gräueltaten verübt und sich nachher unter der eigenen Zivilbevölkerung versteckt? Also das Bewusstsein hier, zu Unrecht in dieser Hinsicht am Pranger zu stehen. Dieses Bewusstsein sei fast allumfassend, sagt Pierre Heumann. Entsprechend groß auch das Unverständnis gegenüber dem Gerichtshof in Den Haag, der ja nicht nur sich anschickt, den israelischen Premierminister auf die Anklagebank zu setzen, zusammen mit den Hamas-Terroristen, sondern darüber hinaus auch nun direkt in die Kriegsführung einzugreifen versucht. Und diese Frage, die man nicht leichtfertig beantworten darf, welche Alternativen hätte Netanyahu gehabt nach dem 7.10.? Jetzt reden wir nicht von den Verfehlungen und den falschen, sozusagen der ganzen verharkten, verkomplizierten Situation dieses Konflikts und der aufgestauten Unrechtsgefühle. Was machst du als Regierungschef nach so einem Terroranschlag? Da habe ich jetzt noch keine überzeugende Alternativerzählung gehört, die da sozusagen eine andere Perspektive öffnen würde. Was mich noch beschäftigt im Zusammenhang mit Israel, mit Gaza, ist die Frage, wie konnten es eigentlich die Israeli zulassen, dass die Hamas eine derartige Bunkeranlage, dieses Tunnelsystem bauen konnte? Hatten die gewissermaßen Tomaten auf den Augen? Wollten sie das nicht sehen? Das ist ja klar, dass eine unterirdische Befestigung, eine Festigung, eine Festungsanlage, erstellt durch eine Regierung, die naturgemäß feindselig ist gegenüber Israel, dass das etwas ist, was eine Bedrohung darstellt für das Land, für die israelische Bevölkerung, für den ganzen Staat. Warum hat man dieses Tunnelsystem nicht verhindert? Hat man das bei der UNO angeprangert? Mir ist das nicht bekannt. Wir werden dieser Frage auf jeden Fall nachgehen müssen. Die NZZ übrigens, das ist noch interessant, habe ich in der Schweizer Ausgabe stärker hervorgehoben. Die NZZ verliert sich beim Ukraine-Krieg in einer neutralitätsmüden, populistischen Erhitzung, in einem neutralitätsmüden Populismus gewissermaßen. Ein wirklich aus meiner Sicht fürchterlicher Artikel ist am Samstag erschienen, die Schweiz gewissermaßen als Wurm am Haken, die neutrale Schweiz, die sich da winde und die Neutralität sei das absolute Auslaufmodell. Heute könne es nur noch eine ganz klare Positionsstellung gegenüber Russland geben. Die Neutralität sei moralische Feigheit, ja, sie sei so eine Art von Beihilfe zu Kriegsverbrechen und so weiter. Also ein sehr abfälliger, despektierlicher Artikel über die Neutralität, auch gegenüber der Neutralität Österreichs nebenbei vermerkt. Und da hat sich nun meines Erachtens die Neue Zürcher Zeitung extrem verrannt im Krieg Russland-Ukraine beim Thema Neutralität, während andere Zeitungen in der Schweiz, zum Beispiel die Sonntagszeitung aus dem Hause Tamedia oder auch der Ringe Verlag, das große Boulevard Verlagshaus, die scheinen nun etwas andere Nuancierungen vorzunehmen. Da scheint mir die Bereitschaft, diesen Krieg sachlicher und weniger emotional zu beurteilen, auch wieder etwas zurückzukehren zu einer bestimmten Neutralitätssensibilität, das scheint da vorhanden zu sein. Auslöser dieses Umdenkens bei den Schweizer Zeitungen könnte sein das Buch, das die Weltwoche demnächst herausbringt, die Lebenserinnerungen des Spitzendiplomaten Jean-Daniel Rouch, der eben involviert war bei den Friedensverhandlungen Russland-Ukraine in Istanbul 2022. Und er sagt nun gemäß Vorabdruck in unserer Zeitung, aber auch gemäß Interviews, die er jetzt gegeben hat, dass da eine Friedenseinigung in Griffnähe gewesen wäre, aber die Amerikaner, die Briten hätten das sabotiert. Und das hat nun in der schweizerischen Medienöffentlichkeit doch einige Verstörung ausgelöst, produktive Verstörung. Und vielleicht auch in Deutschland, da hat ja die Welt am Sonntag diesen Friedensentwurf veröffentlicht, vielleicht sind auch das sozusagen die zarten Knospen eines Umdenkens, das wir da beobachten können. Derweil verschärft die Europäische Union den Handelskrieg gegenüber China. Das ist eine unerfreuliche Nachricht. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich am Freitag das Thema Srebrenica zwar behandelt habe, aber da ist aus technischen Gründen das Video abgeschnitten worden. Nun, da hat die UNO entschieden mit 84 Ländern dafür, 19 dagegen, 68 Enthaltungen, 22 nicht dabei. Also eine Mehrheit der Weltbevölkerung ist eigentlich dagegen, der repräsentierten Weltbevölkerung da in der UNO-Vollversammlung. Aber die Anwesenden haben sich dann mit dieser eben schwachen Mehrheit dafür entschieden. das Massaker von Srebrenica vom 11. Juli 2005 als Gedenktag eines Genozids festzuschreiben, auf der gleichen Stufe also wie andere Genozide, Holocaust oder die Massaker in Ruanda. Und dagegen regt sich nun ganz massiver Widerstand in Serbien, auch in Bosnien. Da sind natürlich vor allem die Serben überhaupt nicht einverstanden. Und ich glaube, sie haben gute Gründe, gegen diesen UNO-Entscheid zu sein, dieser UNO-Vollversammlung, die ja letztlich gar nicht eine Mehrheitsbevölkerung repräsentiert, also die Zustimmenden. Und ich bin kein Experte bei diesem Thema, aber was an Argumenten für mich auf den Tisch gelegt wird, legt doch den Schluss nahe, dass hier eben wieder typische Gesinnungspolitik gemacht wird und nicht Realpolitik. Am 11. Juli 2005 hat in Bosnien zweifellos ein Massaker stattgefunden, ein Kriegsverbrechen, für das ja auch Urteile ergangen sind. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. An jedem Tag sind 8000 männliche bosnische Muslime umgebracht, massakriert worden von den Streitkräften des Generals Mladic, der ja dann auch vor dem Kriegsverbrechertribunal angeklagt wurde. Und die sind einfach abgeschlachtet worden. Allerdings, und das muss man einfach bei solchen Fragen eines Genozids in Betracht ziehen, nicht Frauen und nicht Kinder, sondern man hat hier sozusagen das getrennt. Man hat die Frauen weggebracht und die Kinder und man hat die Männer umgebracht. Das würde für mich jetzt, als Nicht-Jurist, im Grunde die These, es sei ein Genozid gewesen, also die Auslöschung eines Volks, die planmäßige, gezielte Auslöschung eines ganzen Volks, das scheint mir hier einfach nicht gegeben zu sein. Und was dieser Entscheid auch ausblendet, ist natürlich der Kontext des ganzen Krieges, denn man muss sich vor Augen führen, dass diesem Krieg bzw. diesem Massaker vorausgegangen sind, Massaker der bosnischen Muslime an der serbischen Bevölkerung. Die hat es eben auch gegeben. Das entschuldigt nichts, aber es zeigt einfach, dass diese Festschreibung, wie sie jetzt da vorgenommen wurde, möglicherweise nicht der Weisheit letzter Schluss war. In serbischen Zeitungen wird übrigens auch darauf hingewiesen, dass die Serben im Zweiten Weltkrieg auch Opfer von genozidalen Übergriffen geworden seien, damals durch die Kroaten, die im Verbund mit den Nationalsozialisten fürchterliche Massaker unter der serbischen Bevölkerung angerichtet hätten. Also hier hat die UNO-Vollversammlung mit einer nur pro forma, aber nicht faktischen Mehrheit meines Erachtens keinen sehr weisen Entschluss gefasst. Das bringt überhaupt nichts, das verschärft nur Konflikte, reißt Wunden auf und bringt nichts, wird meines Erachtens auch der komplexen historischen Wirklichkeit nicht gerecht. Und nicht zuletzt in Israel gibt es Stimmen, die gegen diese Festlegung sind. Sie verweisen zu Recht darauf hin, dass damit natürlich auch sozusagen die Einzigartigkeit und die Fürchterlichkeit des Holocaust gewissermaßen relativiert wird, wenn solche Ereignisse auf die gleiche Stufe gestellt werden können. Ein guter Artikel in der Welt am Sonntag von Thomas Schmid, früheren Herausgeber und Chefredaktor, der sich gegen die volkspädagogischen Beamten äußert, insbesondere gegen den Verfassungsschutzpräsidenten Halden. Mal fürs Erste belassen. Wir sind am Schluss der Sendezeit angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und einen guten Start in die Woche. Und bleiben Sie auf unserem Kanal, bleiben Sie auf unseren Sendungen. Viele Interviews und Interventionen. Wir sind fast 24 Stunden am Tag für Sie da. Machen Sie es gut, bis bald. Ich freue mich und melde mich zurück.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.